So, ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung. Vorab wieder ein paar Informationen zu neuen digitalen Medien, die wir hier einsetzen wollen. Sie kennen alle Philocast, Sie waren da alle schon drauf, auf dieser Adresse. Falls wir nicht drauf waren, können wir das jetzt hier nachholen. Da will noch jemand rein.
Hallo.
Wir holen das jetzt mal gemeinsam nach, falls Sie selbst noch nicht die Gelegenheit hatten, auf diese Seite zu gehen. Und zwar, wenn Sie da drauf gehen, sehen Sie sowas. Und wenn Sie jetzt ein bisschen runterscrollen, dann sehen Sie hier ein Video. Das schauen wir uns mal gemeinsam an.
Willkommen bei Philocast, der ersten Sitzung, unser erstes Interview über das Thema bzw. die philosophische Theorie über Animalismus. Hallo Jörg, freut mich, dass du da bist. Hi. So, ich fange einfach gleich mal mit der ersten Frage an. Kannst du uns erzählen, was ist die These des Animalismus und wie ist er entstanden?
Genau, also wenn Sie das jetzt weiter hören wollen, können Sie das gerne anschauen, einfach philocast.net, und es werden in Zukunft auch immer weitere Sendungen reingestellt werden. Und wenn Sie mal Ihre App kurz holen, vor sich haben, dann können Sie es dort auch anschauen. Also das habe ich jetzt hier auch noch irgendwie gezeigt. Also es gibt einen eigenen Themenkanal. Wir machen noch eine Sendung zum Thema Lebensformen. Machen wir noch eine Sendung drüber. Haben Sie sich ja gewünscht. Greifen wir ein paar Fragen auf, die Sie hier notiert haben. Dann Quizzes gibt es auch auf dieser Seite. Und diese Philocast-App ist kostenlos. Die bekommen Sie kostenlos. Und mit der haben Sie Zugriff auf alle Inhalte. Also die Videos, die Themensendungen, die Tests, aber auch andere Sachen. Gibt es eben für beide Betriebssysteme kostenlos. So sieht sie aus. Und die Symbole zeigen Ihnen an, um was sich handelt. Das ist ein Quiz, dieses Q. Das heißt, dass es da so ein Video gibt. Das sind weiterführende Links. Und so können Sie es dann anschauen. Das nur so als kleine Erinnerung, und dann gehen wir heute wieder auf den Text von Michael Thompson zurück, Leben und Handeln. Sie haben gemerkt, das ist ein schwieriger Text. Ich habe heute auch noch ein paar englische Zitate von ihm aus diesem Buch, die vielleicht noch ein bisschen klarer sind als die deutschen Zitate. Jetzt schauen wir mal, wir haben wieder ein paar Leitfragen. Wir haben uns überlegt, wie das letzte Mal, was versteht Thompson an der Lebensform? Das hat er auch gar nicht gesagt. Das letzte Mal, was wir da gelesen hatten. Dann, wie hängen diese verschiedenen Dimensionen zusammen? Für ihn, das habe ich schon das letzte Mal auch gesagt, ist die logische Dimension, die ontologische und die sprachphilosophische wichtig, während die ethische nicht so zentral ist wie bei Philippa Foot. Welchen Lebensbegriff vertritt Thompson? Wir werden jetzt zu Beginn eine Passage lesen, wo er sich mit einem Biologielehrbuch auseinandersetzt und sagt, so wie dort das Leben bestimmt wird, so möchte er es nicht machen. Also nicht über Eigenschaften. Lebensbegriff, und wie unterscheidet er sich von den bisher behandelten Themen. Und wenn Sie jetzt sich für das Leben interessieren, was ist Leben, kann ich Ihnen eine weitere Seite empfehlen. Nämlich blogseminar.net. Der eine oder die andere wird es kennen, das ist eine Homepage von einem Seminar aus dem letzten Jahr. Da ging es um philosophische Theorien des Lebens. Und da können Sie mal schauen, wenn Sie mal suchen, finden Sie hier ein Protokoll zur Sitzung, das genau die genauen Jahr her ist, zu Michael Thompson. Das war damals die Referatsleistung von zwei Teilnehmerinnen. Und hier finden Sie auch noch weitere Informationen dazu. blogseminar.net. Genau. Wenn Sie sich auch für weitere Begriffe interessieren, da gibt es hier ein kleines Wiki. Können Sie sich mit Aristoteles beschäftigen, wenn Sie sich für den Seelenbegriff, die Entelechie, solche Begriffe interessieren, wurden auch notiert auf diesem Frageblatt, dass Sie da gerne noch weitere Informationen hätten, dann verweise ich Sie einfach an auf diese Seite. Wird es einfach hier nicht ausführlich behandeln können. Also in diesem Wiki hier finden Sie viele Informationen. Das auch nur als kurzer Verweis. Dann lesen wir einfach weiter. Jetzt geht es also darum, wie müssen wir Leben bestimmen? Müssen wir das über Eigenschaften machen? So eine Summe von Eigenschaften, die zusammengenommen vielleicht hinreichend sind fürs Leben, oder über einzelne Eigenschaften, die notwendig sind, schon um von Leben sprechen zu können. Da wollen wir jetzt mal weiter lesen. Wollen wir einfach hier anfangen mit Lesen?
Ich möchte mit der Kritik eines Gedanken beginnen, den ich in der Artikulation jenes Einwandes, den Hegel gegen sein eigenes Vorgehen erhebt, schlicht vorausgesetzt habe. Die scheinbar unschuldige Annahme, dass lebendige Wesen schlicht zu den konkreten Einzelgegenständen gehören, über die wir urteilen und sich von den anderen durch ernst bestimmte Merkmale unterscheiden. Ist dies richtig, so bringt das Wort Leben eine besondere Eigenschaft der Dinge, um Freges Formulierung zu verwenden, zum Ausdruck und wohl nicht ihre logische Kategorie.
Vielen Dank. Also was jetzt Thompson hier macht oder hier schon aufzeigt, ist das, dass er unter Leben nicht, wie jetzt in dieser unschuldigen Annahme geschehen hier, Leben nicht als Einzelgegenstand verstehen möchte. Da ist ein lebender Gegenstand, der sich durch diese bestimmten Merkmale von anderen Gegenständen unterscheidet. Das möchte Thompson nicht machen. Das ist seiner Ansicht nach die landläufige Meinung, möchte er nicht machen, sondern für ihn ist Leben letztendlich sowas wie eine logische Kategorie. Also es ist nichts, was aus Eigenschaften sich zusammensetzt, bestimmte Merkmale, sondern es ist etwas, was eine besondere Existenzform hat. Also was nicht, dass er die einzelnen Eigenschaften betrifft, sondern die Form dieser Eigenschaften. So ein Formcharakter. Und das ist das, was ihn in diese Nähe der logischen Kategorie bringt. Und was ihn auch zum Thema Lebensform dann führt. Das ist so die Stoßrichtung. Jetzt möchte mal diese unschuldige Annahme, dass lebendige Wesen ebenso wie derselben Logik wie Einzeldinge existieren, mit Eigenschaften, die möchte er jetzt mal weiter verfolgen, und zwar anhand eines Lehrbuches. Das hatten wir das letzte Mal als Elementarbuchs für Biologie. Lesen wir vielleicht einfach weiter.
Wollen Sie? Die Frage, die sich uns damit aufdrängt, welches die charakteristischen Merkmale des Begriffs Leben sein könnten, ist nicht eine, die zeitgenössische Philosophen als Philosophen besonders beschäftigt. Wir können von diesem Problem sagen, was Frege über die Untersuchung des Begriffs Zahl, einem anderen Begriff, der einer großen Wissenschaft zugrunde liegt, gesagt hat. Viele wären das freilich nicht der Mühe wert. Dieser Begriff ist ja, wie Sie meinen, in den Elementarbüchern hinreichend behandelt und damit für das ganze Leben abgetan. Wer glaubt denn, über so eine einfache Sache noch etwas lernen zu können? Ich möchte ein solches Elementarbuch untersuchen, ein typisches Biologie-Lehrbuch für Studierende des ersten Semesters.
Mhm. Vielen Dank. Also, was ist jetzt hier das Argument oder die Analogie? Leben analogisiert jetzt hier Thompson mit was für einem Begriff?
Begriff der Zahl.
Und er sagt, wie Frege über die Zahl sagt, dass sie so einfach wohl nicht ist, weil das möchte, er möchte hiermit eine Meinung diesem kursiv gedruckten Satz darstellen, die er nicht vertritt. Genauso ist Leben eine sehr komplexe Sache, ein sehr komplexer Begriff, der gerade nicht in den Elementarbüchern hinreichend behandelt ist. Und jetzt möchte ich hier so ein typisches Biologie-Lehrbuch mal sich heranziehen und schauen, wie dort der Lebensbegriff bestimmt wird. Und was findet er jetzt hier an? Lesen wir einfach weiter.
Professor Helena Körbes Buch Biology findet sich ein besonders anschaulicher Abschnitt, der von dem Haupttext abgehoben ist und den Titel Die Merkmale des Lebendigen trägt. Was meinen wir, wenn wir von der Evolution des Lebens oder von dem Leben auf einem anderen Planeten oder von dem Beginn des Lebens sprechen, es gibt keine wirkliche Definition. Leben existiert nicht im Abstrakten. Es gibt nicht Leben, sondern nur lebendige Individuen. Wir erkennen ein System als lebendig, wenn es bestimmte Eigenschaften hat, die unter Lebendigen weiter verbreitet sind als unter Unbelebten. Betrachten wir also einige dieser Eigenschaften.
Vielen Dank. Also, dieses Biologielehrbuch, das geht gerade so vor, dass es diese naive Meinung vertritt. Lebendiges kann über Eigenschaften bestimmt werden. Ne? Hier ist interessant wieder der Lebensbegriff. Sie nennen sich, wir konnten Leben auf zwei verschiedene Arten verstehen. Wer erinnert sich von Ihnen noch? Wie hatten wir gesagt, kann man Leben verstehen auf unterschiedliche Weise? Hier sitzt ein Verständnis von Leben angedeutet. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, das Leben ist eine Qual. Wie sprechen Sie dann vom Leben? Ich sage, das Leben ist, das ganze Leben ist eine Qual, das Leben. Sprechen Sie dann so vom Leben jetzt wie hier? Genau.
Allgemein sind wir.
Genau. Also individuell. Allgemeines Leben. Und das hier ist die Art und Weise, wie hier. Da gibt es ein Leben, da gibt es ein Leben, hier ist ein Leben. Das ist eigentlich ein bisschen kontraintuitiv, weil man eigentlich der Meinung ist, Leben, das ist so ein Prinzip, das Leben ist Prinzip. Ja? Und Prinzipien kann man ja nicht individuieren. Ja? Man kann sie vielleicht instanzieren. So, ne? Aber da ist ein Prinzip? Nee. Das ist kontraintuitiv, erstmal, auf den ersten Blick. Ja? Aber er meint eben doch, wie auch andere, Leben sind Einzeldinge, Individuen, die leben. Das sind Organismen, geschlossene Systeme und so weiter. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie jetzt diese Frau Curtis in ihrem Buch dieses Leben mit Eigenschaften weiter bestimmt. Ich lese mal vor. Hier kommt die vermeintlich unschuldige Annahme offen zur Sprache, von der er vorher gesprochen hatte, und die damit verbundene Aufgabe, jene Merkmale aufzuzählen, wird bereitwillig in Angriff genommen. Wie sich herausstellt, sind es 7 Merkmale. Lebendige Gegenstände, so erfahren wir, sind hochorganisiert, sind homöostatisch, was schlicht bedeutet, dass sie gleich bleiben. Sie wachsen und entwickeln sich. Sie sind angepasst. Sie nehmen Energie aus ihrer Umwelt auf und verwandeln sie in vor einer Form in eine andere und sie reagieren auf Reize und nicht zu vergessen, lebendige Gegenstände reproduzieren sich. Man könnte einfach sagen, da ist ein Gegenstand und der Gegenstand hat diese Eigenschaften. Er tut das und das und das und das. Und dann haben wir Leben erklärt. Gegen diese Ansicht wendet sich Thompson. Und jetzt müssen wir schauen, wie es genau sich dagegen wendet. Wollen Sie lesen?
Es mag ein wenig seltsam erscheinen, die beiläufigen Bemerkungen auf den ersten Seiten des Lehrbuchs zum Ausgangspunkt der eigenen Überlegungen zu machen. Man denke jedoch an Pfleges oben zitierte Bemerkung sowie an die Methode, die er in den Grundlagen verfolgt. Professor Curtis' Diskussion ist nicht wirklich beiläufig. Eine Suche in jeder beliebigen Fachbuchhandlung wird zeigen, dass ihre Liste eine von vielen ist, die allesamt scheinbar entfernte Nachfahren einer Urliste sind, des Quellentextes, nach dem man vergeblich sucht, der aber ständig rekapituliert wird, jeweils mit bestimmten Verbesserungen, die dem jeweiligen Autor passend erscheinen. Eine bestimmte Art von Kontext, der zugleich einleitenden und reflektierenden Charakter hat, scheint dieser Art von Vorgehen nahezu.
Vielleicht gibt es keine Quelle zu entdecken, aber selbst wenn es eine gäbe, so würde sie nur eine sehr oberflächliche Erklärung dieser eigentümlichen Tradition liefern. Es bliebe nämlich immer noch zu erklären, warum diese Liste in Variationen wiederholt wird, warum sich niemand dafür interessiert, wo sie herkommt und warum das alles so klar erscheint. Der Grund für diese Wiederholung solcher Listen, eine bestimmte Form des philosophischen Unbewussten nehme ich an, ist das wahre Urbild von jeder von Ihnen, wie auch von den seltenen Gelehrsammeln abhandeln und, wie ich hoffe, der eigentliche Gegenstand meiner Bemerkungen.
Vielen Dank. Also hier die Vermutung, alle schöpfen aus derselben Quelle. Es gibt Urliste mit Urmerkmalen des Lebendigen und die Liste wird reproduziert, ohne dass sie hinterfragt wird. Es gibt Variationen davon. Ja, warum das alles so klar erscheint. Und da meldet jetzt Thompson Misstrauen an. So, und jetzt werden diese Merkmale etwas weiter analysiert und kritisiert. Wollen Sie lesen?
Wenden wir uns hier auch wieder unseren Vorbild. Das erklärt es ist, Schwierigkeiten beginnen schon, bevor wir die verschiedenen angeführten Eigenschaften haben. Jetzt möchte Curtis mit dieser Eigenschaft sagen. Sie verbindet einen Ausdruck für Leben oder Organismus mit einigen Prädikaten in einem nicht qualifizierten Satz. Lebendige Gegenstände sind M. Welche Form von Urteil wird hier zum Ausdruck gebracht? Einer der Hinweise, die Curtis uns gibt, ist offensichtlich verfehlt. Kahlköpfigkeit, schlechte Manieren und Hausbesitz sind allesamt unter Lebendigem weiter verbreitet als unter Unbelebten. Es steht jedoch zu vermuten, dass keine dieser Eigenschaften ein ernstzunehmender Anwärter für die Aufnahme in die Liste war. Curtis scheint zuzulassen, dass die Eigenschaften, die sie aufzählt, weder zusammen hinreichen noch als einzeln notwendig sind, damit das System, dem sie zukommen, es lebendig werden kann. Sollten Sie also ein System von Familienähnlichkeiten darstellen und beschäftigen wir uns gerade mit Metaphysik oder mit Epistemologie? Curtis nennt die Eigenschaften Merkmale des Lebens und fragt, woran wir ein System als lebendig erkennen. Die innere Tendenz einer solchen Liste geht jedoch sicher in Richtung einer Planung, einer metaphysischen Analyse, einer Lehre, worin Lehre besteht. In jedem Fall etwas im Rahmen von Kriterien und nicht von Lehre.
Vielen Dank. So, jetzt wird es hier sehr interessant. Was unterscheidet jetzt hier Thompson, wenn Sie mal gerade jetzt auf die letzten Sätze, letzten Zeilen schauen? Mit Blick auf die Frage, wie wir vom Leben sprechen können. In welcher Hinsicht?
Man kann im ontologischen Sinne über Leben sprechen. Da muss man sich die Frage stellen, was ist Leben? Oder man kann sich die Frage stellen, wie erkenne ich ein Lebewesen? Und dann, das wäre dann ein epistemologischer Zugang.
Und gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, wie man dem Leben nähern kann, also metaphysisch.
Sprachlos.
Genau.
Ja?
Genau. Genau. Oder logisch könnte man auch sagen. Ja, vielleicht kann man sogar vier Formen unterscheiden. Und Sie haben ja noch in Erinnerung, in einem der ersten Zitate, die wir heute gelesen hatten, sprach Thompson von sowas wie einem phrygischen Begriff. So eine logische Seite. Und den scheint er hier im Auge zu haben. Also er möchte wohl nicht eine Metaphysik vertreten. Ich glaube auch nicht, dass er eine Epistemologie vertreten möchte. Also wie können wir das Leben erkennen? Eher schon eine Epistemologie, sondern er fragt sich, wie urteilen wir über Leben, was passiert bei unserer Sprache? Und das ist dann wiederum der Bezugspunkt zu Wittgenstein, mit Sprachspielen oder mit der Lebensform. Da hat es dann einen gewissen Bezug. Also wenn Sie fragt, hier woran wir ein System als lebendig erkennen, dann ist das ganz klar eine epistemologische Frage. Und wenn er aber dann fragt, worin das Leben besteht, dann ist das eher was Definitorisches oder vielleicht sogar Metaphysisches, eine Realdefinition. Jetzt schauen wir mal, wie Thompson, oder haben Sie dazu noch Bemerkungen? Also er kritisiert auf jeden Fall diesen Ansatz. Von nichts ist verbreiteter als die Tendenz, Leben zu einer Sache der Organisation, Ordnung, Struktur oder Komplexität zu machen. Das wäre also ein systemtheoretischer Ansatz, vielleicht auch so ein metaphysischer Ansatz. Professor Curtis ist keine Ausnahme. Sie schreibt, Zitat, lebendige Organismen sind hochorganisiert, wie zum Beispiel dieser Querschnitt einer Piniennadel. Zeigt komplizierte Organisation vieler verschiedener Arten von Atomen zu Molekülen und von Molekülen zu komplexen Strukturen. Eine solche Komplexität von Formen findet sich niemals in unbelebten Gegenständen. Das ist die Frage, gibt es zum Beispiel in Kristallen und solchen Sachen, gibt es auch ziemlich komplexe Strukturen. Es lohnt sich jedoch zu fragen, wie der vorgeschlagene Begriff der Organisation zu verstehen ist. Soll er sich ebenso auf die Organisation der Teile eines Tieres beziehen, wie auf die Organisation der Teile eines Autos oder von Worten auf einer Buchseite von Menschen in einer Fabrik oder Molekülen in einem Kristall, da haben wir ein Kristall, wenn der Begriff so abstrakt ist mit dieser Organisation, dann gibt es, wie mir scheint, keinen Grund zu der Annahme, dass er als einheitlicher Maßstab für mehr oder weniger fungieren kann. Weist die Verwaltung der Universität Pittsburgh einen höheren Grad an Organisation auf, als beispielsweise, ein Hopi, der Diamant, ist sie komplexer als die Schachregeln. Jede dieser Aussagen ist im besten Fall metaphorisch. Die Klage eines Automechanikers aus den 50er Jahren, der sich plötzlich mit einem neuen Volkswagen konfrontiert sieht, ist dagegen wörtlich zu verstehen. Also was ist nochmal der Kritikpunkt hier an der Bestimmung von Leben? Was kritisiert er?
Ja, dass Komplexität kein Kriterium ist.
Genau. Komplexität ist relativ. Ne? Kein objektiver Begriff. Also Komplexität gibt uns kein qualitatives Unterscheidungskriterium von lebendigen zu nicht lebendigen. Ja, Kristalle sind auch sehr komplex. Oder auch menschlichen Erzeugnisse, Automaten, Maschinen, solche Systeme. Automaten sind keine Lebewesen, sind aber auch hochkomplex. Ja. Also Komplexität ist es sozusagen. Dann lesen wir mal weiter. Nun erwähnt Professor Curtis, dass Atome und Moleküle zu dem gehören, was organisiert wird. Und später, dass lebendige Gegenstände Energie aus der Umwelt aufnehmen und so weiter. Dies könnte nahelegen, dass wir es doch mit einem ganz bestimmten Verständnis von Organisation zu tun haben, demjenigen nämlich, von dem mitunter gesagt wird, es sei in der thermodynamischen Theorie enthalten. Vielleicht liefert diese Interpretation tatsächlich eine einheitliche Skala und falls dies Sinn ergibt, können wir zugestehen, dass die physikalischen Inhalte jener Raumabschnitte, in denen sich irdische Organismen befinden, höhere Werte auf dieser Skala aufweisen. Ich meine im Vergleich zu anderen Gegenständen, die wir kennen. Was ist jetzt mit der Thermodynamik? Verstehen Sie das? Was könnte damit gemeint sein?
Das ist ein Stoffwechselformat. Mhm. Also quasi Input-Output-System, es geht einander rein. Mhm.
Genau, also dass es praktisch ein System ist mit relativ hoher Komplexität und nicht wie mit diesem Kältetod stirbt. Das ist ja das Problem der Thermodynamik, dass letztendlich auf lange Sicht hin alles gleichmäßig verteilt ist. Und so könnte man auch argumentieren, dass es eben thermodynamisch ausgezeichnet ist, als es eine größere Dichte enthält. Aber auch das bringt wohl nichts. Jetzt lesen wir mal weiter. Wollen Sie lesen?
Kehren wir nun zu dem Gedanken zurück, mit dem wir begonnen haben, dass der nicht indizierte Begriff der Ordnung oder Organisation sehr abstrakt oder generisch ist. Und dass es, solange er so abstrakt bleibt, unsinnig ist, ihn als Maßstab des Mehr oder Weniger aufzufassen. Auf der einen Seite steht der Begriff oder die Idee der Organisation und auf der anderen eine Reihe von Organisationsvorstellungen, Bestimmungen, Typen oder Gattungen. Auf einer letzteren Art muss sich eine Bemerkung der Form A ist organisiert oder A weist eine komplexere Organisation als B auf beziehen, wenn sie einen bestimmten Gedanken ausdrücken soll. Wenn es also nicht die vorgebliche thermodynamische sein kann, welche haben wir dann im Auge, wenn wir unsere Liste erstellen und wenn es dabei um die Qualität und nicht um die Quantität der Ordnung geht?
relevante Konzeption von Ordnung ist schlicht mit der Idee des Lebens äquivalent. Lebendig zu sein bedeutet organisiert zu sein. Lebendig zu sein bedeutet Subjekt, lebendiger Organisation zu sein. Falls entsprechend unserer gerade angestellten Überlegung nicht jedes Lebewesen ein Organismus sein muss, so sollte man vielmehr sagen, dass Organismen in eben jenem Sinne organisiert sind oder was das Gleiche bedeutet, dass dann, wenn das Leben ein Leben mit Teilen ist, in jene Form der Ordnung zwischen diesen Teilen herrschen muss. Was auch immer unsere Liste von Kriterien sonst noch enthalten mag, offenkundig fügt Ihnen dieser Punkt nichts hinzu.
Okay. Danke. Wie verstehen Sie jetzt hier diesen letzten Satz? Was auch immer unsere Liste von Kriterien sonst noch enthalten mag, offensichtlich fügt dieser Punkt nichts hinzu.
Dass eben der vorherige Punkt hinreichend dafür ist, für Leben. Wobei aber nicht ganz klar ist, was dieser Punkt sein soll. Weil es scheint wahrscheinlich zirkulär zu sagen, lebendig ist Subjekt lebendiger Organisation.
Genau.
Zu sein.
Das ist ein bisschen zirkulär. Mir scheint, dass er hier so versteht, wir haben diese ganzen Kriterien, diese Liste an Merkmalen und was dann eigentlich das Leben ausmacht, ist eine besondere Form dieser Eigenschaften, eine Form dieser Merkmale. Also eine, sozusagen die Konstellation dieser Merkmale. Und das wäre dann kein neues Merkmal, diese Form, so ein Formaspekt. Das scheint mir hier anzuklingen, auch wenn er es noch nicht so genau ausarbeitet. Also er möchte ja dahin gehen, ich fasse mal zusammen, er möchte dahin gehen, dass er sagt, Leben ist nichts, was wir mit Eigenschaften zu definieren, mit notwendig hinreichen, sondern Leben ist eine Existenzform, eine Existenzweise. Das ist eine logische Kategorie, eine Art logische Kategorie. Das können wir nicht mit Eigenschaften, Merkmalen hinreichend definieren. Da wären wir in der Logik von Gegenständen, von anderen logischen Kategorien. Das wären Kategorienfehler, könnte man sagen.
Ich habe das so verstanden, dass das Subjekt einfach derjenige ist, der Teil von dieser Organisation ist, und zum anderen aber selbst diese Organisation gestaltet. Also diese Dualität des Subjekts, sowohl Gestalter wie auch selbst Teil davon zu sein, dass das das Kriterium ist, auf das er abhebt, diese Dualität, diese Reflexivität. Das ist ja in der Tat etwas Besonderes, was es bei der Totenmaterie nicht gibt. Aber diese Reflexivität hier im Subjekt, im lebenden Subjekt, eben einerseits Organisation selbst herzustellen und andererseits Teil dieser Organisation zu sein, ist ja etwas, wie ich dachte, was er hier hervorhebt, ja, Sicherheit.
Klar, also Leben mit Teilen. Und dann ist es ganz entscheidend, diese Form der Ordnung, diese Form der Ordnung. Also die Frage, wie diese Teile die geformt sind. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Das eine ist das Prinzip, nicht das andere sein, wie es.
Die Materie oder so. Genau. Ja, diese Bestandteile. Es geht uns um die Form. Und das führt uns jetzt weiter zu diesem nächsten. Ich habe gesagt, dass niemand so etwas wie lebendige Gegenstände enthalten, DNA, zu der hier diskutierten Art von Liste hinzufügen würde, selbst wenn die passenden physikalischen Hypothesen zur Hand sind. Ebenso wenig würde jemand lebendige Gegenstände haben im Sinne von, haben Teile im Sinne von Organen auf die Liste setzen, wenn auch aus anderen Gründen. Wird sie oder er den vorsichtigen Bemerkungen von Professor Meyer folgen und im Scholion ausführen, dass sich Organe normalerweise nicht in unbelebter Materie finden. Ich Ich werde behaupten, dass jeder mögliche Eintrag auf der Liste entweder der subjektmetaphysischen Sküller der DNA zum Opfer fällt oder in der tautologischen Charybdis, das war diese Tautologie, was die Sie bemerkt hatten, von Organ versinkt, dass somit jede Liste dieser Art ebenso gut durch eine leere Liste ersetzt werden könnte. So, wie verstehen Sie jetzt diese Sküller und die Charybdis? Das sind praktisch zwei Gefahren, die sich gleichermaßen ergeben, wenn wir Leben auf eine gewöhnliche Weise bestimmen. Was könnte das Problem von DNA sein? Submetaphysisch, ich habe Subjektmetaphysisch gesagt. Submetaphysisch. Inwiefern ist die DNA submetaphysisch? Eine Gefahr. Was könnte es sein? Zwei Seeungeheuer aus der Odyssee. Odysseus muss da durchmanövrieren mit seinem Schiff. Und diese zwei. Vielleicht kommt es auch noch nicht so klar raus. Mal schauen hier. Haben Sie die? Jetzt überlegen Sie mal, was könnte das Problem sein, wenn wir jetzt Leben über DNA bestimmen? Was ist denn das Problem von DNA? Sagt die uns was konkret aus über Leben? Oder inwiefern sagt uns die DNA was aus über das, was Leben ist? Wie kann man sich denn die DNA vorstellen? Was ist denn die DNA? Informationen, das sind besondere Informationen. Die Frage ist, inwiefern diese Information, diese bloße Information, uns weiterhilft, das Leben wirklich zu bestimmen. Weil es ist richtig, dass alles Leben DNA enthält. Ich denke, das geht in diese Richtung. Aber schauen Sie auch mal, DNA. DNA hat irgendwelche lebensvollen Züge, DNA. Wenn nicht die DNA als solche, ist ja nur so ein Code oder so. Aber selbst würden Sie sagen, dass die DNA lebendig ist. Oder so. Ja?
An sich nicht, bringt Leben hervor.
Das scheint mir auch so ein bisschen das Problem zu sein. Und inwiefern könnte jetzt Organ tautologisch sein? Ich bringe nochmal das Zitat von vorhin. hier, dass dieser Satz, wo ein Kommilitone gesagt hat, das ist doch zirkulär oder tautologisch, lebendig zu sein bedeutet, Subjekt lebendiger Organisation zu sein. Organ, Organismus, Organisation. Es gibt verschiedene Arten von Organisation. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Leben über Organisation definieren, verstehe ich das, dann müssen wir sagen, Leben ist lebendige Organisation. Also wir können nicht Leben nur über Organ oder Organisation bestimmen, weil wir dann sagen müssten, es sind lebendige Organisation. Ja.
Die Organisation bezieht sich auf die Teile. Mhm. Aber mir ist nicht ganz klar, was er auf diesen Teilen versteht. Also, meint er damit jetzt, nehmen wir es nicht?
Ja, ich denke zum Beispiel Atome oder Moleküle, also materielle Entitäten.
Das also,
denke ich, könnten. Ich meine, so ein Kristall würde ja nicht im Austausch mit der Umwelt stehen, aber hätte eine Organisation. Eine sehr komplexe auch, so ein Kristall. Er wäre organisiert. Also mir scheint eben der Punkt zu sein, Organisation alleine, auch noch so hochgradige Organisation, kann das Leben nicht erklären. Wir müssten immer sagen, es ist lebendige Organisation, Lebensorganisation. Und dann haben wir den Begriff des Lebens schon wieder drin. Dann haben wir einen Zirkel oder so eine Tautologie. Aber vielleicht lesen wir mal noch weiter, dass das klarer wird. Eine Spezies oder Lebensform, sagt er jetzt, und jetzt kommt zum ersten Mal der Begriff der Lebensform, ist einfach eine besondere Art von Art, etwas, das Gegenstand eines allgemeinen Urteils oder einer allgemeinen Aussage ist. Es ist etwas, das im Sinne von Aristoteles Kategorien von etwas ausgesagt wird und von dem etwas ausgesagt werden kann. Unser Problem reduziert sich dann auf die Aufgabe, eine bestimmte Form von allgemeinem Urteil bzw. allgemeiner Aussage zu bestimmen. Und jetzt kommt der entscheidende Begriff, ein naturhistorisches Urteil, wie ich es nennen werde. Das, was als Subjekt eines solchen Urteils auftreten kann, können wir als Speziesbegriff oder Lebensformwort bezeichnen. Und eine Spezies oder Lebensform ist dasjenige, was durch einen solchen Begriff erfasst werden kann, beziehungsweise durch ein solches Wort ausgedrückt werden kann. Leider keine Realdefinition, also keine Metaphysik, aber wie mir scheint, auch nicht zirkulär, also zu sagen, Leben ist lebendige Organisation, dann haben wir einen Zirkel, weil wir das Leben, den Lebensbegriff, in die Organisation reinnehmen. Ich sage, Leben ist... Es ist klar, das ist. Ich setze das voraus. Ne? Ich setze den Lebensbegriff schon voraus. So verstehe ich jetzt seinen Zirkelvorwurf. Weil ich habe ja hier das Leben schon drin. Ich komme mit der Organisation als solche nicht hin. Das reicht nicht. Damit habe ich das Leben nicht erklärt, wenn ich sage, Leben ist lebendige Organisation, weil dann muss ich fragen, was ist lebendig? Also keine Realdefinition, aber wie mir scheint auch nicht zirkulär, auch keine hemmungslos organizistische Metaphysik. Tatsache, dass wir es letzten Endes mit einer besonderen Urteilsform zu tun haben, in einer bestimmten Weise Subjekt und Prädikat im Denken oder in der Sprache zu verknüpfen, ist der Grund, warum ich zu behaupten wage, dass die Kategorie des Lebendigen logische Kategorien sind. Jetzt haben wir es. Das ist jetzt die zentrale These. Das ist so die wichtigste These. Wie verstehen Sie das? Inwiefern könnte die Kategorie? Kategorie des Lebendigen eine logische Kategorie sein. Und was ist ein naturhistorisches Urteil? Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Überlegen Sie nochmal in der Abgrenzung von den Eigenschaften, von einer Eigenschaftsdefinition oder von einer organizistischen Metaphysik. Was ist denn eine organizistische Metaphysik? Was ist denn die? Was könnte das sein? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was er damit meint, aber könnte damit meinen, dass man eben Leben als sehr komplexen Organismus definiert mit besonderen Eigenschaften. Vielleicht auch sowas wie mit einer Seele, einer Psyche aristotelischer Art. Davon spricht er hier nicht. Aristoteles hat ja ganz zentral die Seele verbogen zur Bestimmung des Lebens. Und das finden Sie auch alles auf dieser Seite blogseminar.net zu Aristoteles. Die Entelechie, die Teleologie, also ich könnte mir vorstellen, dass er das damit meint, wenn wir von Teleologie sprechen, also von zweckmäßig verfassten Dingen, dann ist das natürlich eine starke Metaphysik, weil wir sowas wie Zweck ontologisch annehmen müssen. Der Zweck ist in der Sache selbst und ich beschreibe nicht nur unser Denken. Ja? Das möchte er nicht. Eine solche Weise des Lebens zu verstehen, lehnt er ab. Sondern was macht er? Vielleicht können Sie es nochmal wiederholen. Was ist sein gegensätzlicher Ansatzpunkt jetzt? Eine bestimmte Form von allgemeinem Urteil bzw. allgemeiner Aussage zu bestimmen, ein naturhistorisches Urteil. Naturhistorisches Urteil. Jetzt müssen wir mal schauen, was er dazu genauer sagt. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage. Hm? Also, wenn ich es richtig verstehe, das Argument läuft in etwa so, dass wir haben zwei folgende Dilemmas. Wir haben diese humanistische Metaphysik, wir haben einmal das zirkuläre Bereich zufriedenstellen und das, was es sozusagen löst, ist dann eine Art sprachphilosophische Definition, Leben als logische Kategorie, es kommt in einer bestimmten Art von Urteil. Was ich da nicht verstehe, was ist nochmal der Kritikpunkt an diese organizistische Metaphysik? Dass eine zirkuläre Definition schlecht ist, das ist irgendwo klar, aber was ist negativ oder was ist schlecht daran, ein Leben über Organisation bzw. eben über diese Metaphysik?
Genau, gute Frage. Was sagen die anderen Teilnehmer? Was könnte der Grund sein, dass Thompson sagt, ich möchte jetzt hier nicht so sehr in aristotelischen Kategorien. Ich meine, er ist ja ein Aristoteliker in einer gewissen Hinsicht, das muss man sagen. In einer gewissen Hinsicht ist er Aristoteliker. Wenn er von den aristotelischen Notwendigkeiten spricht, von den Spezies, von der Spezieskategorie. Aber in einer anderen Hinsicht nicht. Oder denken Sie doch mal an Vitalismus. Schelling, also organizistische Metaphysik, ist zum Beispiel Friedrich Wilhelm Josef Schelling ist da der Hauptvertreter. Zum Beispiel, dass man sagt, Panpsychismus, alles ist belegt. Oder dass man sagt, die Natur selbst hat eine Form von Subjektivität, sagt Schelling. Oder dass wir sagen, es gibt Seelen, wir müssen Seelen annehmen. Alles ist belebt, belebte Dinge verfügen über eine Seele und sie verfügen über Teleologie. Das ist eine ontologische Redeweise. Was könnte jetzt mit so einer ontologischen Rede, an so einer ontologischen Redeweise problematisch sein? Ganz einfach die Begründungslasten, die man sich aufbürdet. Je mehr Entitäten ich postuliere, desto mehr Anstrengungen muss ich unternehmen, die zu verteidigen. So würde ich es verstehen. Ja. So würde ich es verstehen. Das ist diese angelsächsische Tradition auch. Sie kennen das alles, dieses Ockhamsche Messer, ontologische Sparsamkeit, so wenig annehmen an Entitäten wie nur möglich, am besten gar nicht richtig ontologisch sein, sondern eher logisch oder sprachphilosophisch. Etwas mehr Vorsicht, etwas mehr ja, Vorsicht walten lassen. Das ist so der Zug. Ne? Also einfach ein Begriff, dieser sprachphilosophische Zug, der, den wir schon bei Wittgenstein festgestellt haben, der metaphysisch kritisch ist in einer gewissen Hinsicht, insofern der einfach sparsam sein möchte. Also nicht so viel Beweislast aufkommen. Die Frage ist jetzt die, ob da nicht auch noch eine Metaphysik enthalten ist. Metaphysik ist als solches ja nicht schlimm, ne? Sondern die Frage ist, ist das irgendwie zu verteidigen? Kann man das sparsam begründen? Das ist so, glaube ich, der Ansatzpunkt. Jetzt habe ich hier, jetzt wechseln wir ins Englische, weil jetzt wird es etwas noch klarer. Ich finde die Übersetzung nicht so gut. Ich finde, wir sollten uns jetzt in der nächsten Sitzung oder heute noch mehr mit dem englischen Text beschäftigen. Und da bringe ich jetzt hier meine Folien aus diesem letzten Jahr mit diesem philosophischen Thema des Lebens. Und hier ist praktisch jetzt, das ist jetzt praktisch genau dieser Wechsel. Das ist jetzt die englische Version. Jetzt wechseln wir ins Englische. So, und jetzt sagt er etwas über naturhistorische Urteile. Natural Historical Judgments. Wer möchte von Ihnen lesen? Bitte.
I do believe that natural historical judgments are closely related to ancient judgments, but one would want to call normative. I would object rather to the idea that we can give anything to be called analysis or elucidation in terms of them. The reverse is closer to the truth. As for sentences of them of the form A properly constituted S is F, my own view is that no, the words properly constituted do not restrict the common noun S, rather the words A properly constituted blank is blank. Move together just another sign that the judgment expressed is a national historical judgment.
Vielen Dank. So, was ist jetzt hier die Beschreibung von naturhistorischen Urteilen? Das ist jetzt der entscheidende Schritt. Wir gehen von der Ontologie, von der Metaphysik, gehen wir hier auf ein Urteil. Das ist also die Logik. Die Logik des Lebens, könnte man sagen. Ja, welche Logik hat das Leben? Und wieso nennt er diese Urteile normativ? Das ist jetzt ein bisschen abstrakt formuliert. Vielleicht lesen wir das nächste. Wer möchte das nächste lesen? Oder wollen Sie das gerade noch mitnehmen, noch das nächste Zitat? Also jetzt haben wir schon so ein paar Hinweise bekommen auf diese Normativität. Springen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir das etwas schwierig ausgedrückt. Hier, also, properly constituted S is F. Als ein korrekt oder so, wie auch immer, ein angemessen konstituiertes S ist F. Und er stellt jetzt Folgendes vor. Das, was jetzt konstruiert wird, oder gedacht wird, im richtigen Sinn, ist jetzt nicht ein Gegenstand irgendwie in der Welt, sondern das ist eine Lebensform. Zum Beispiel eine Spezies, eine Tierart. Er bringt ein Beispiel, wir kommen noch drauf. Zum Beispiel hatten wir das doch auch schon bei Philippa Food mit dieser Biene. Ja, mit einer Biene. Die Biene, die sammelt Blütenstaub oder wie auch immer und trägt dazu bei, dass der Bienenschwarm, dass der weiter überleben kann. Und die Idee ist jetzt eben die, dass zum Begriff der Biene oder sagen wir mal zum Begriff der Eule ist vielleicht noch besser. Er bringt dieses Beispiel. Die Eule jagt nachts. Das ist ein naturhistorisches Urteil. Die Eule jagt nachts. Das ist jetzt nicht einfach nur so zu verstehen, dass die Eule, ich schreibe es mal hin, ist nachtaktiv. Das ist jetzt nicht nur so eine akzidentelle Beschreibung, ein Subjekt-Prädikat, sondern wie muss man sich das vorstellen? Im Sinne der Normativität. Wie kriegen Sie das zusammen? Die Eule ist nachtaktiv oder die Eule jagt bei Nacht. Wie verhalten sich da Subjekt und Prädikat? Das ist das, was ich meine, do not restrict the common noun. Also das Prädikat schränkt den Allgemeinbegriff nicht ein. Also diese Eule ist jetzt nachtaktiv und diese Eule ist nicht nachtaktiv. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, diese Eule. Mache ich mal eine Klammer. Also wenn ich jetzt sagen würde, wie auch immer, die Eule ist nachtaktiv, dann könnte ich einmal sowas sagen wie, das ist so ein Prädikat, was dir zukommt, akzidentell. Die Eule kann auch was anderes sein. Das meint ihr jetzt hier nicht. Und das führt jetzt zu dieser Normativität, sondern sagt, dieses Prädikat schränkt diese Eule jetzt nicht ein, die Eulenmäßigen, sondern es gehört irgendwie notwendigerweise zum Begriff der Eule dazu, dass sie nachtaktiv ist. Also ist es so ihre Lebensform, das ist der Punkt. Ja, die Lebensform der Eule besteht darin, eben nachts auf die Jagd zu gehen. Und wenn sie es nicht täte, dann wäre es sowas wie ein Defekt. Und das ist diese Normativität, die drin ist. Philippa Food hatte diese Normativität dann noch stärker gefasst und auf moralisches Handeln bezogen, auf so einen Defekt, Handlungsdefekt. So weit geht er jetzt nicht. Es geht darum, dass wir also Lebensformen, dass Lebensformen in sich seine gewisse Normativität enthalten, die dieser Begriff vorgibt. Das ist das, was Philippa Food auch diese aristotelischen Notwendigkeiten genannt hat. Also die Eule ist selbst ein Maßstab für gutes oder defizitäres Leben. Je nachdem, ob sie jetzt eben nachtaktiv ist oder nicht. Und das nennt er dieses naturhistorische Urteil. Schauen wir uns nochmal dieses Zitat an. Und da haben wir es jetzt hier. Und jetzt analogisiert er, das ist jetzt wieder ganz ähnlich bei Philippa Food, analogisiert jetzt diese Lebensform mit einer Handlung, die ein Standard, ein Maßstab für gut und schlecht hat. Und hier nennt er Beispiele, krank, gesund, deformiert, defekt. Ja, dann hat das hier alles praktisch Lebensform relativ. Ja. Mit diesen Beinen, die für die eine Lebensform perfekt sein könnte, die sind für die andere Lebensform nicht passend. Gemessen an diesem Maßstab dieses naturhistorischen Urteils, was eben Unterschied ist je nach Art. Es verschiedene natürliche Arten so begrifflich, dass sie in sich einen Maßstab haben für das, was gut oder schlecht ist. Das ist jetzt so dieser Gedanke. Ja, natürlich. Mhm. Da ist ja dann natürlich das Spannende, was ist die Lebensform des Menschen. Ja. Ich meine, weil beim Tier ist es klar, eine Eule, die jagt nachts. Ein Haifisch, der, was macht der? Kann man überlegen, was ist das denn so eine normative Beschreibung des Haifisches? Der Haifisch ist ein Einzeljäger, jagt alleine, ne? Ein Einzelgänger. Oder manche Tiere jagen in Rudeln. Ja. Jetzt wäre das eine gute Frage. Was ist dann die menschliche Lebensform? Ja. Muss man sich mal überlegen. Was denken Sie? Können wir jetzt mal kurz reflektieren drüber?
Also bei dem Konzept Liebe wäre sie absolut determiniert.
Ja, das ist alles determiniert, ist richtig. Aber eben durch das Konzept, durch den Begriff der Lebensform, durch die Art und Weise, wie wir darüber urteilen. Also wenn wir jetzt sagen, die Eule ist nachtaktiv, okay, die jagt in der Nacht. Eine tagsjagende Eule wäre denkbar, aber es wäre eine Art Widerspruch, sage ich jetzt mal. Es würde gemäß an ihrer Lebensform, würde es einen Defekt bedeuten. Kann man daran sehen, dass sie eben, wenn sie tags jagen würde, keine Beute fangen würde und nicht so viel. Sie ist darauf eben angelegt, eben durch ihre Motorik oder Fledermaus. Die Fledermaus jagt in der Nacht. Natürlich, ich habe noch nie eine Fledermaus gesehen, die jetzt tags jagen würde. Die Fledermaus ist nicht so konstruiert. Oder begrifflich, könnte man fast sagen. Das Konzept der Lebensform der Fledermaus impliziert, dass sie eben aufgrund ihrer bestimmten Lebensform nachts jagen muss, um ihre Lebensform bestmöglichst zu realisieren. Ja. Sie könnte es auch tags machen, aber dann würde das ein Defekt sein. Die Fledermaus, die tags jagen würde, hätte Nachteile, die würde ihre Form nicht erfüllen. Wäre gemessen an diesem internen Maßstab, wofür sie geeignet ist, defektiv. Und jetzt wäre die Frage, was ist jetzt der Mensch? Also in welchem Fall würde der Mensch seiner inneren Normativität, dem naturhistorischen Urteil, die Frage ist hier, ob das überhaupt noch ein naturhistorisches Urteil wäre beim Menschen, ob es naturhistorisch wäre. Aber wie müssen wir uns das denken, die Lebensform des Menschen, dass wir von einem Defekt sprechen können? Philippa Foot hat eine These gehabt. Wissen Sie noch, was die These war? Was war so die Lebensform des Menschen nach Philippa Foot? Genau, das war dieser rationale Wille. Oder das Handeln letztendlich, Practice hat sie gesagt. Also für einen Menschen wäre es dann so unmoralisches Handeln. Unmoralisches Handeln wäre nach unserer Frau tendenziell ein Defekt, der dieser Lebensform widersprechen würde. Wo dieser innere Maßstab der Lebensform verletzt würde oder von dem abgewichen würde. Darauf läuft es dann jetzt hinaus. Wir müssen schauen, wie Thompson das weiter definiert. Wer möchte lesen? Dann lesen Sie einfach nochmal, wenn Sie wollen. Noch einmal?
Ja. I represent this life form as potentially an instance in another individual organism, and as a measure of good and bad in whatever does bear it, and as a containing a special kind of course of whatever is reckoned good according to that measure. Walshian reflection have led us to the thought that in describing of what is happening before me is promising, my thought moves in certain parallel avenues. Among other things, I think of the agent as the bearer of a practice, a form of a different sort, but nevertheless something that is potentially present in other agents, something that acts as a measure of good and bad, and what bears it, and something that can account for what we reckon good according. course that concepts of good and bad and of account will shift together with the associated conception of form or nature and the associated type of generality and general judgments. In this deployment they are specifically practical.
Vielen Dank. So, und jetzt haben wir hier ganz am Ende den Übergang zum Praktischen. Ja. Also wie wir jetzt schon vermutet hatten, bei dem Begriff der menschlichen Lebensform, es läuft letzten Endes hin auf das Normative. Ja. Aber wie versteht ihr jetzt nochmal diese Lebensform? Potentially instanced in other individual organisms. And it is a measure of good and bad. Also ein Maßstab, ein Kriterium für gut und schlecht. Also eine schwache normative, ein normativer Maßstab. Wie verstehen Sie das hier, diesen Unterschied? Lebensform, Form of Life und Second Nature. Wie bringen Sie das zusammen? Was verstehen Sie unter einer zweiten Natur, einer Second Nature? Denken Sie nochmal an die Frage von vorhin mit dem Menschen. Das ist eine gute Frage. Wie sieht die Lebensform des Menschen aus? Wie müssen wir das verstehen? Inwiefern könnte der Begriff der zweiten Natur, der Second Nature, helfen, die Lebensform des Menschen besser zu verstehen?
Mhm. Die zweite Natur wird ja eigentlich, oder geht ja wieder darauf ein, dass das, was der Mensch an Bord bringt, also die Kultur ja auch, dass dann über die Produkte sozusagen.
Also zweite Natur wäre letztendlich Kultur zum Beispiel. Das wäre die Natur des Menschen, wird häufig gesagt. Viele beziehen sich da auf Aristoteles, auch wenn Aristoteles den Begriff der zweiten Natur so gar nicht geprägt hat. Aber es gibt hier die Unterscheidung. Erste Natur ist die Natur, die Eule ist nachtaktiv in diesem Sinne. Und die zweite Natur wären Ordnungen, die durch Selbstbewusstsein, durch Reflexion generiert werden, Lebensformen, immer noch Lebensformen, aber eine Form von Leben, eben nicht mehr nur natürlichen biologischen Sinn ist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es nur eine analogische Redeweise, erste und zweite Natur, oder können wir Leben so weit verstehen, Natur, dass darunter eben auch die Kultur fällt? Das ist die Frage. Aber auf den Menschen bezogen ist klar, der Mensch ist ein natürliches Wesen, er lebt, aber er lebt immer auf eine solche Art und Weise, dass die Normativität seiner Lebensform anders von anderer Art ist, als die, ob jetzt die Eule nachts aktiv ist oder nicht. Das war dieses Problem, was wir auch bei Philippa Foot gesehen hatten, aus dem sich dann dieser Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses ergab. Ne? Vom Sein, also von der Existenzform, auf einen Sollen zu schließen. Wie verhängt das miteinander zusammen? Das war dieses Problem, was wir auch dort gesehen haben. Jetzt gehe ich nochmal weiter, und zwar: A life form is like a language that physical matter can speak. Nur auf diesen Satz möchte ich jetzt gerade noch hinweisen, weil das ist jetzt eine sehr interessante Metapher. Wie kann man sich das vorstellen? Inwiefern ist eine Lebensform eine Sprache, die physische, physikalische Materie sprechen kann.
Physische Materie definiert Lebensform.
Das habe ich gerade verakustiert. Es ist doch interessant, jetzt dieser Sprachbegriff, da sind wir jetzt gleich wieder bei Wittgenstein, der Sprache. Also was möchte ich damit sagen? Jetzt überlegen. Physikalische Materie. Als etwas, was spricht. Was für eine Funktion hätte hier die Sprache? Das ist erstmal sehr ungewöhnlicher Vergleich, ist ein Vergleich hier. Stellen wir vor, die physikalische Materie könnte sprechen. Denken Sie nochmal an Wittgenstein. Dann haben wir hier noch den Vergleich, vielleicht sollen wir den noch lesen. Here, as French and English are to the people and brains of which they take possession, so are things like umbrella jelly and cross jelly. Das sind irgendwie Quallen to the physical particles of which they take possession. Diese Jelly, das sind Quallen. Das sind irgendwelche Quallenarten. Wie verstehen Sie diese Analogie? Also so wie Französisch und Englisch sich verhalten zu den Menschen, den Gehirnen, ja, take possession, die sie besitzen. So verhalten sich Dinge wie diese Schirmqualle und die Kreuzqualle zu den physikalischen Teilen, von denen sie Besitz ergriffen haben. Vielleicht müssen wir auch nochmal weiterlesen. Was ist sozusagen die Sprache hier? Was ist die Sprache hier?
Was für eine Funktion hat die Sprache?
Genau. Das ist es. Ne? Hier hinten spricht ja noch: without a framework for interpreting the goings on in the individual organism. Hier. Framework. Diese Rahmenbedingungen. Das ist immer noch reichlich abstrakt. Also offensichtlich vergleicht er hier die Sprache mit der Lebensform. And just as there is no speech, no discourse, no telling and believing people, no knowledge by testimony, without a language that is spoken, which is to say without a framework for interpreting what is going on between the speakers. Also wir haben nur Einheit, wenn wir Formen haben. Wir brauchen Formen. Und die Formen können einmal eben die Sprache sein, bei Sprechern, oder die Lebensform im Sinne von Organismen. Wie können Sie da mal ein bisschen überlegen, wie kann man jetzt genau diesen Vergleich noch ein bisschen klarer machen? Sie haben schon gesagt, das ist diese Formcharakter. Inwiefern bietet sich an Sprache mit Lebensform oder Sprache jetzt als etwas eher Kulturelles mit sowas Natürlichem? Denken Sie nochmal an Wittgenstein. Also den Wittgenstein der philosophischen Untersuchung, jetzt nicht den des Traktats. Wie stellt er sich Sprache vor in philosophischen Untersuchungen? Nicht als Abbildcharakter, das war im Traktat. Bildet nicht die Welt ab, sondern als sondern was ist in der Sprache? Der Sprache. Sprache ist eine Form von Praxis und die Sprache hat so eine Art holistische Struktur. Es gibt Sprachspiele, die Sprache hängt alles miteinander zusammen, es ist ein Sprachnetz. Das ist so dieses Bild, diese Kohärenz innerhalb dieses. Diese Kohärenz könnte eine Analogie sein zu dieser Form des Lebens, die uns vorgibt, was jetzt eine gute Lebensform ist oder was eine schlechte Lebensform ist, was effektiv ist. Überlegen Sie nochmal mit der Bedeutung. Könnte man auch vergleichen mit der Bedeutung. Die Bedeutung bekommen wir nach Wittgensteins philosophischen Untersuchungen durch Sprachspiele. Nicht durch diese Designation zur Welt, sondern durch Verhältnisse, durch Konstellationen, die stabil sind, die konsistent sind, die kohärent sind, solche Sachen. Das ist eine gewisse Analogie zur Lebensform von natürlichen Arten. Ist jetzt aber noch ein bisschen allgemein natürlich. Und jetzt geht es so weit, dass er sagt, the concept of life form is a pure a priori, perhaps a logical concept. Wie verstehen Sie das? Das ist jetzt mal eine ganz starke These.
Lebensform hat nichts mit Biologie zu tun. Es ist a priori, das heißt unabhängig von
genau. Das ist ja spannend, oder? Aber das ist jetzt sozusagen diese Lösung zu diesem Problem mit den Merkmalen. Diese Merkmale, die bewegen sich alle so auf einer ontologischen, wenn ich also sage, das gehört zum Leben, das und das und das und das und das, dann wäre das eher so eine entweder eine ontologische Realdefinition, wenn ich sage, das und das und das und das, oder eben so eine in der Natur sich weiter befindliche Herangehensweise. Und jetzt sagt er hier aber, Lebensform ist rein a priori vielleicht ein logischer Begriff. Das ist so die starke These. Ne? Es ist ein Formcharakter, eine logische Kategorie. Und diese logische Kategorie ist von den logischen Kategorien von Einzeldingen oder materiellen Dingen strikt verschieden. Natürlich kann man sich jetzt fragen, wie sieht es aus mit Artefakten? Also denken Sie mal, eine Uhr. Hat eine Uhr nicht auch so einen inneren Maßstab in sich, was gut ist oder schlecht? Also es gibt kaputte Uhren. Es gibt defekte Uhren. Gut, gibt es defekte Steine? Nicht, oder? Also bei bloßen nicht lebendigen Wesen, wie Steinen, Materie, kann man unmöglich davon sprechen, dass der Stein defekt ist. Es sei denn, er hat eine bestimmte Form, die wir ihm gegeben haben. Dann ist er aber wieder ein Artefakt. Aber so ein Granitklotz, der da irgendwo in der Wildnis liegt, bei dem würden Sie ja nicht sagen, der ist irgendwie defekt. Da wäre diese Kategorie, es wäre Kategorienfehler, wenn bloß materielle, anorganische, Nicht-Artefakte so zu sprechen. Das ist ganz interessant, dieses a priori. Und jetzt sagt er hier, the characterization of an individual organism here and now as thinking or speaking, like the characterization of it as eating or breathing or leaving out, is a life form dependent description. Also alles, was biologisch hier passiert, und das ist wieder dieser Unterschied zu dieser Merkmal, alle Lebensvollzüge, also was er hier sagt, Essen, Atmen und so weiter, das ist immer abhängig von einer Lebensform. Und er sagt weiter, wenn wir es wegnehmen, take it away, the life form, and we have a pile of electrochemical connections. Also, wir nehmen die Lebensform weg.
Was bleibt übrig? Wir haben nur noch elektrochemische Verbindungen.
Was scheint ihr jetzt hier damit auszusagen? Oder wenn Sie noch den letzten Satz lesen, the life form underwrites the applicability of these diverse state and process types in individual cases. This underwrites. Ja?
Ich denke, er scheint sagen zu wollen, dass das, was wir tun, nicht nur durch naturwissenschaftliche oder durch naturwissenschaftliche Vokabular sozusagen einfangbar ist, als mehr.
Genau, das ist eine Naturalismuskritik. Ne? Also so ein knallharter Naturalismus würde doch sagen, unsere Lebensfunktionen, was auch immer sie sind, sind elektrochemische Prozesse.
Ja.
Und wie sagte, wenn wir dieses Lebens wegnehmen, dann haben wir nur noch a pile. Also wie könnte man das übersetzen? Ein Stapel oder wie könnte man das übersetzen? Pile. Eine Menge an elektrochemischer Prozesse. So einfach so eine Menge, Stapel. Eine Summe vielleicht. Ne? Aber wir haben nicht mehr die Form, wir können also nicht mehr konkret sagen, dieser elektrochemische Prozess ist jetzt diese Lebensfunktion und dieser, sagt er jedenfalls. Ne? Ist die Frage, ob man sich auch rekonstruieren kann. Also offensichtlich brauchen wir, um Lebensvollzüge verstehen zu können, sowas wie eine Lebensform. Und diese Lebensform ist eben nicht auf derselben Ebene zu finden, das ist jetzt ganz entscheidend, wie elektrochemische Prozesse, sondern auf der logischen Seite. An was erinnert Sie jetzt diese Rede von a priorischen Konzepten und so weiter? Das ist, glaube ich, ganz klar. Welche philosophische Theorie? Ja. Genau. Also Lebensform. Genau, diese fundierende Funktion, das hat sowas a priorisches. Denken Sie noch ein bisschen vor Wittgenstein zurück. Ich sage a priori. Kant. Ja. Anschauung und Begriff, das scheint hier ganz ähnlich zu sein. Ja. Anschauung und Begriff oder reine Anschauungsform. Ja. Das muss dazu. Sinnlichkeit und Verstand, die beiden müssen zusammenkommen. Ja, und man könnte das jetzt so analogisieren, dass diese bloßen elektrochemischen Verbindungen bloß Sinnlichkeit sind. Bloß Sinnlichkeit, aber noch keine Kategorie haben. Insofern noch nicht Erkenntnis wirklich ermöglichen. Das ist eine spannende Frage, inwiefern man das parallelisieren kann mit Kants Erkenntnistheorie von Sinnlichkeit und Verstand, ob diese Verstandesseite hier diese Lebensformseite bezeichnet. Ja. Und dann sagt er im letzten Satz, die Lebensform unterschreibt, oder wie verstehen Sie das, underwrites? Oder fundiert, wäre vielleicht noch besser, oder? Also, haben Sie Vorschläge? Underwrites the applicability of these diverse state and process types. Wie verstehen Sie das? Underwrites. Genau. In individual cases, das ist der Punkt. Ne? Also die Lebensform sorgt erst dafür, dass wir individuieren können, dass wir begreifen können, vielleicht auch, dass wir bewerten können, sagt er. Und das erinnert doch sehr stark an Wittgensteins Begriff der Lebensform, diesen fundierenden. Das hat man gesagt, die Lebensform fundiert Sprachspiele. Da sehe ich eine ganz große Nähe dazu. Schauen wir nochmal hier, jetzt können wir wieder ins Deutsche wechseln. Jetzt haben wir uns hier durchgequält. Jetzt lesen wir nochmal ganz zum Schluss ein deutsches Zitat, wo er noch ein bisschen auf die Lebensform, auf das naturhistorische Urteil zu sprechen kommt. Wer möchte lesen? Möchten Sie mal lesen?
denn das, was man im charakteristischen diskursiven Modus Essen nennen könnte, was früher Naturgeschichte hieß? Der eigentliche Gegenstand von Aristoteles' Historia Animalium beispielsweise und von verstaubten Büchern mit Titeln wie Die Koniferen der Rocky Mountains oder Die Flügeltiere in West Pennsylvania. Der Begleitkommentar von Naturfilmen im Fernsehen zeichnet sich durch Sätze in jener Art von Modus aus, der mich hier interessiert. Nehmen wir an, wir sehen Aufnahmen, die einige Rotstifte zeigen und etwa im Frühjahr 1977 gedreht wurden. Der Begleitkommentar wird Verben und andere Prädikate enthalten, die, wie der Film zeigt, durch die Aktivitäten, die Teile und die Umgebung jener Rundluchse verifiziert wurden, die in dieser Szene die Hauptrolle spielen. Aber die Verben und Prädikate, die wir hören, werden im Allgemeinen nicht mit Eigennamen oder demonstrativen Ausdrücken verknüpft. Nicht mit singulären Termini, sondern Sachen.
Ja, vielen Dank. Was ist jetzt hier, wenn Sie nochmal hier schauen, hier? Nicht mit Eigennamen. Diese ganzen Verben, also das Tier macht das, das Tier macht das, das Tier macht das, wird nicht mit Eigennamen oder demonstrativen Ausdruck. Demonstrativer Ausdruck ist dieser da, ne? Dieses Tier da, dieser Rotluchs hier, diese Qualle. Nicht, sondern wie spricht man in solchen Filmen von Tieren? Wie spricht man von naturhistorischen Urteilen? Ne? Genau, geben Sie mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich spreche jetzt mal einen Rotluchs, wie würde dann der Rotluchs beschrieben?
Ja, Rotluchs, ja. Wenn man sich um ihre Kinder.
Genau. Genau. Genau, Rotluchse, ja. Genau, der Rotluchs. Ja. Dann nicht demonstrativ, der da, der hier, sondern der Rotluchs, als Rotluchs sozusagen. Ne. Die Eule ist nachtaktiv, nicht demonstrativ diese Eule hier, sondern die Eule als Eule. Das ist damit gemeint, das ist dieses naturhistorische Urteil. Und daran sieht man, dass es eben doch so etwas sehr Generelles ist, was tendenziell so a priorischen Charakter hat. Das Ganze klingt vielmehr so, jetzt sagt er das, was wir schon gesagt haben, wenn der Frühling kommt und der Schnee zu schmelzen beginnt, dann bringt der weibliche Rotluchs 2 bis 4 Junge zur Welt. Das Muttertier zeugt sie mehrere Wochen lang. An dieser Stelle sehen und hören wir vielleicht gewaltige Gebirgsfüße, zwitschernde Vögel, blühende Alpenflora und, nehmen wir einmal an, 3 voraussehbar hinreißende Jungtiere, die sich um etwas perplexe, doch stoische Mutter sammeln. Nicht etwa 2 bis 4, sondern genau 3. Wenn die Hitze des Sommers naht, lernen die Jungen zu jagen. Und hier wird der Zuschauer Zeuge eines dankbar unbeholfenen Versuchs, einen halb ausgewachsenen kalifornischen Kondor zu fangen. Die gefilmten Individuen selbst werden selten genannt. Und wenn sie genannt werden, dann beispielsweise, um der Sendung eine persönliche Note zu geben. Oh, dieses kleine Demonstrativ, dieses kleine scheint gerade neben der Klapperschlange erwacht zu sein. Und dergleichen. Verstehen Sie so diesen Zug? Also es geht im naturhistorischen Urteil nicht um Individuen, sondern immer um das Ganze, um die Spezies als solche. Und die Spezies, von der wird so geredet, dass nicht gesagt wird, alle Eulen oder alle Rotluchse oder was auch immer, sondern dass man das auch im Singular sagt. Der Rotluchs. Und das deutet darauf hin, dass hier eben ein überempirischer Begriff vorliegt. Das ist dann die Kategorie oder die Art, die fast schon als Subjekt gedacht wird. Und das deutet darauf hin, dass es eine logische Seite ist und nicht eine empirische Seite. Man könnte sagen, es ist eine Abstraktion von allen Rotluchsen, die es gibt. Für die Zwecke dieser Art von Film ist es offenbar irrelevant, dass es manchmal eine andere Rotluchsfamilie ist, die später im Sommer gefilmt wird. Warum sollte der Filmemacher bis nächstes Jahr warten, wenn der Wurf der Staube erlegen ist? Im Kontext dieser Art von Produktion wäre eine solche Ersetzung kein Betrug, obgleich das, was produziert wird, ein Dokumentarfilm ist. Ganz anders verhält es sich, wenn eine Biografie gedreht würde und jemand könnte den Tierfilm mit so etwas verwechseln. Die relevante Gleichheit wird nicht durch die Worte dasselbe einzelne Tier bestimmt. Jemand, der jene andere Art von Gleichheit des Tieres nicht versteht, versteht den Naturfilm naturgemäß nicht. Also naturhistorisch meint eben, ich fasse mal zusammen, naturhistorisch meint, dass es, wenn man von Arten spricht, nie um die Individuen geht, sondern um den Inbegriff gewissermaßen. Und das, sagt er, ist die logische Kategorie. ganz zum Schluss noch die Frage, wie es ist mit Menschen.
Also praktisch dieses naturhistorische Urteil kommt es auf Individuen nicht an. Wir können von Rotluchs sprechen, wir können eine Rotluchsfamilie im Frühjahr filmen und im Winter können wir eine andere Rotluchsfamilie filmen, die auch drei Junge hat oder aus wie vielen Individuen auch immer besteht und genau auf dieselbe Weise davon sprechen, wie wir es im Frühjahr getan haben. Es wäre hier drin nicht das Problem der personalen Identität. Die müssten nicht numerisch identisch bleiben, diese Individuen. Es müssten nur dieselben Individuen derselben Art. Es müssten die Individuen derselben Art sein, die idealtypisch dieselben Eigenschaften haben. Wenn natürlich die Rotluchsfamilie im Winter, die dort gefilmt würde, wenn die irgendwie eine Krankheit hätte, dann wäre es jetzt nicht mehr in diesem, auf dieser Lebensformpraxis. Oder man müsste sagen, es ist ein Defekt eingetreten, der gemessen an dieser Lebensform als Defekt darzustellen. Aber jetzt überlegen Sie mal, wie ist denn das mit Menschen? Glauben Sie, dass man dasselbe auch mit Menschen machen könnte, ohne deren Lebensform jetzt irgendwie zu verletzen, also ohne einen Kategorienfehler zu begehen? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Was sagen Sie? Aber, also glauben Sie, anders gefragt, dass für Menschen auch das Demonstrative dieser Menschen, dieser, irrelevant ist, was jetzt die Lebensform bezeichnet oder nicht?
Es kann sein, also wenn ich mich zum Beispiel erinnere an Filme über Eingeborene, irgendwo an irgendwelchen Flüssen in Südamerika oder über Eingeborene in Australien, dann wird das ja im Prinzip genauso.
Genau. Oder auch, ich meine, wenn man irgendwie Dokumentation über menschliches Leben dreht, überall, könnte man auch die Kleinkinder wechseln, sozusagen, die Individuen, und sagen, ein halbes Jahr später. Ja, richtig. Ne? Der Punkt wäre, man wäre dann eben noch in der natürlichen Lebensform. Ne? Die Frage ist eben die, ob es vielleicht so die personale Lebensform gibt, wo dann tatsächlich das Individuum entscheiden wird, das Demonstrative. Ne? Also, ich würde sagen, nicht die Gattung jetzt das Individuum überwiegt. Das ist ja häufig so ein bisschen der Kerngedanke der Existenzphilosophie, dass die Person, das Individuum gegenüber der Gattung, der Art, im Menschen so stark wird, dass diesen Zugriff sprengt, diesen nur Art- oder gattungsmäßigen Zugriff. Dass das Individuum sich da nicht unterbuttern lässt oder nicht vereinnahmen lässt, sondern das sprengt. Das wäre eine spannende Frage, die man noch weiter verfolgen könnte. Genau. Also jetzt haben wir praktisch uns etwas mit diesen naturhistorischen Urteilen beschäftigt. Wir lesen in der nächsten Sitzung daran weiter und wollen noch mal ein bisschen genauer nachfragen, inwiefern Lebensform als eine logische Kategorie zu verstehen ist. Das ist eine spannende Sache, inwiefern sie vor allem auch mit der Sprache zu vergleichen ist. Und zum Schluss wollen wir uns fragen, inwiefern die menschliche Lebensform vielleicht nicht doch verschieden ist von sonstigen natürlichen Lebensformen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Rest der Woche und